Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ob in Irland, Holland, Österreich oder im Moment besonders in Deutschland, täglich erreichen uns neue Meldungen über Jahre zurückliegende Fälle von Missbrauch und Gewalt in pädagogischen Einrichtungen der katholischen Kirche. Sogar der Name des Bruders des Papstes kam dadurch in die Schlagzeilen. Am Freitag nun besprach Benedikt XVI. Mit Bischof Zollitsch, dem Vorsitzenden der katholischen Bischöfe in Deutschland, die Lage. Hans-Jürg Schulz zum gegenwärtigen Stand der Dinge.
Es ist eine ungewöhnliche Bußzeit, die man in diesem Jahr im Vatikan durchmacht. Statt sich in der vorösterlichen Fastenzeit intensiv mit Fragen des Glaubens zu beschäftigen, ist die römisch-katholische Kirche gezwungen, sich mit einem furchtbaren Kapitel ihrer jüngeren Geschichte auseinanderzusetzen, dem Kindsmissbrauch, der Pädophilie und der körperlichen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in kircheneigenen Einrichtungen. Gewiss, diese Missbrauchsfälle gab es auch in anderen Internaten, sogar in der einst berühmtesten Reformschule in Deutschland. Doch ist das keine Entschuldigung, wie es in manchen Stellungnahmen deutscher Bischöfe durchklingt. Die allermeisten Missbrauchsfälle, die oft vor Jahrzehnten begangen wurden und jetzt wie in einer Kettenreaktion ans Tageslicht kommen, sind nun mal entweder hinter Klostermauern passiert oder in anderen katholischen Bildungsinstituten. Fast täglich bekennen sich im Moment in Österreich und in Deutschland Priester und Ordensleute dazu, dass sie Kinder missbraucht oder geschlagen haben oder dass sie vom Missbrauch wussten, das aber nicht der Polizei gemeldet haben. Beide Länder sind tief geprägt von ihrer christlichen Geschichte. Noch heute hängen Kruzifixe in vielen Klassenzimmern, auf den Bergen ragen Gipfelkreuze in die Höhe. In Deutschland zieht der Staat die Kirchensteuer ein und zahlt aus Steuermitteln die Gehälter der Bischöfe. Was hinter Kirchenmauern an Schutzbefohlenen passiert ist, ist also keine kircheninterne, es ist eine gesellschaftliche Angelegenheit. Dagegen haben sich kirchliche Würdenträger in den vergangenen Wochen gewunden. Sie haben den Missbrauch relativiert. Sie verwiesen darauf, das sei doch nun schon alles so lange her, und sie legten sich mit der deutschen Justizministerin an, die der Kirche vorwarf, zu wenig mit dem Staat zusammenzuarbeiten. Lange wollten die Kirchenoberen sich verschanzen, was zu einem starken Autoritätsverlust in der Gesellschaft beitrug. Es blieb die fast flehentliche Bitte an den Papst, er möge es doch nun richten. Und der hat die deutschen Vorfälle in der Tat nun zur Chefsache gemacht. Benedikt XVI. Muss tief erschüttert darüber sein, dass sein eigener Bruder jetzt gewissermaßen eine öffentliche Beichte abgelegt hat. Der einstige Chef der weltberühmten Regensburger Domspatzen, Georg Ratzinger, hat zugegeben, dass er an seine Schüler Ohrfeigen verteilte und dass er ihnen nicht zuhörte, wenn sie von grausamen Prügeleien durch andere Lehrer berichteten. Ein für einen Kleriker dieses Ranges fast beispielloses Schuldbekenntnis, der Bruder des Heiligen Vaters entschuldigt sich und sagt, er sei auch nur ein Mensch. Der Papst hat sich mit dem Thema Missbrauch schon eine ganze Weile befasst. Er hat sich in den USA mit Opfern getroffen. Er hat den irischen Bischöfen ins Gewissen geredet und jetzt den deutschen. Nur, es reicht jetzt nicht mehr, immer nur mit den gerade betroffenen Landeskirchen zu reden. Die katholische Kirche hat ein globales Problem. Deshalb muss eine offensive Diskussion in Gang kommen im Vatikan. Erste Anzeichen dafür gibt es. Das offizielle Vatikanblatt, der Osservatore Romano, veröffentlichte jetzt einen Leitartikel einer Historikerin, die behauptet, Frauen in der Kirchenleitung hätten den Missbrauch teilweise verhindern können, weil Frauen mit so einem Thema anders umgehen. Also, der Vatikan muss dringlich darüber diskutieren, ob die katholische Kirche auch deshalb so viel Schuld auf sich geladen hat, weil sie rein männlich dominiert ist. Ein zweites Beispiel. Kardinal Schönborn aus Wien und Bischof Jaschke aus Hamburg haben in die Diskussion eingebracht, dass auch über den Zölibat diskutiert werden sollte. Also muss es um die Frage gehen, ob es einen Zusammenhang zwischen sexueller Enthaltsamkeit und dem Kindsmissbrauch durch Priester gibt. Und ein drittes, die deutsche Justizministerin fordert die katholische Kirche auf, Missbrauchsfälle nicht zunächst intern zu diskutieren, sondern sofort die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Auch hier geht es darum, dass die katholische Kirche sich in juristisch schwerwiegenden Fragen keine Sonderwelt erhalten darf. will die römisch-katholische Kirche in einer Zeit, in der viele Menschen sie als Wertegemeinschaft brauchen würden, an Autorität zurückgewinnen, so muss sie in der Missbrauchsfrage die Vergangenheit ohne Selbstschonung aufarbeiten und zugleich für die Zukunft Konsequenzen ziehen.
Hans-Jörg Schulz. In diesen Tagen feiern gleich mehrere evangelische Werke Jubiläum, die auf Initiativen des frommen Basel im 19. Jahrhundert zurückgehen. Die Pilgermission St. Krishona wird 170 Jahre alt. Eines ihrer Kinder sind die Schnellerschulen, die seit 150 Jahren Bildungsarbeit im Nahen Osten leisten und weitum einen ausgezeichneten Ruf genießen. Gegründet wurden sie von der Missionarsfamilie Schneller, die in Jerusalem das syrische Waisenhaus errichtete. Die Geschichte der Schnellerschulen dokumentiert jetzt eine Ausstellung im Archiv der Württembergischen Landeskirche in Stuttgart. Judith Wipfler traf dort den Kurator der Ausstellung, den israelischen Historiker Jakob Eisler, zum Gespräch über die Schnellerschulen.
Die Schnellers sind drei Generationen, Vater, Sohn, Enkelsohn, die diese Schulen betrieben haben. Warum haben die das eigentlich gemacht? Was war ihre Mission? Was war ihr Antrieb, sich um diese unterprivilegierten Kinder im Heiligen Land zu kümmern?
Am Anfang wollte man gar nicht ein Waisenhaus gründen, sondern man wollte einfach zeigen, wie wahre Christen protestantisch leben, ja. Es hat sich dann entwickelt, als im Jahre 1860 ein Bürgerkrieg im Libanon gewesen ist, wo 30.000 Christen umgebracht wurden. Und als Spittler das damals in Basel gehört hat, hat er ein Schreiben an Schneller nach Jerusalem geschickt, dass er in den Libanon ziehen soll und Waisenkinder vom Libanon nach Jerusalem bringen soll. Und so war dann die Gründung des Waisenhauses entstanden. Schneller und auch seine Söhne waren dann in diesem Waisenhaus Schneller als Angestellter von St. Krishona fast 26 Jahre lang, bis dann die Söhne sich getrennt haben von der Schweizer Anstalt im Jahre 1889.
Getragen von der Pilgermission St. Krishona von Basel aus, es handelte sich um christliche Kinder, die da aus Syrien geholt wurden.
Richtig.
Also warum musste man die noch missionieren?
Die Idee war nämlich, da es im Orient sehr wenige Protestanten gab, dass man griechisch-orthodoxe Christen, katholische Christen, syrisch-katholische Christen und andere Christen, die im Lande oder im Orient gelebt haben, zu Protestanten zu machen. Eigentlich könnte man sagen, war das eine Art Proselytenmacherei. Anders war es nach 20 Jahren, 30 Jahren, wo dann die ersten verfolgten armenischen Kinder schon 1897 ins syrische Waisenhaus gebracht worden waren. Und es waren einige hunderte armenische Kinder, die damals im Waisenhaus auch gewesen sind. Und zusätzlich natürlich auch Muslime, nicht sehr viele, aber einige. Und vereinzelt auch jüdische Kinder, die zur Anstalt gegangen sind, also zu dieser Schule.
Aber die Judenmission war nicht das vorrangige Ziel dieser Gruppe?
Nein, das war es nicht. Hauptziel der Schnellers war die einheimische christliche Bevölkerung, die dann zu Protestanten gemacht werden sollten.
Das war sozusagen die geistliche Mission, aber man sieht, wenn man die Ausstellung hier betrachtet, dass es auch eine erzieherische Mission gab, eine soziale Mission. Vielleicht ein paar Beispiele dafür, was und wie die Kinder dort nun lernten.
Genau. Schneller war es sehr wichtig, dass die Kinder nicht nur lesen und schreiben lernen, nicht nur rechnen lernen oder Geografie, sondern die sollten wirklich einen Beruf lernen. Die Mädchen haben dann Handarbeit gelernt, kochen, nähen, stricken und so weiter, produzierten dann sehr schöne Klöppelarbeiten. Alles Mögliche wurde dann auch verkauft. Mädchen haben auch Blumen gesammelt und getrocknet und draufgeklebt als Weihnachtskarten aus Jerusalem oder als Osterkarten aus dem Heiligen Land, die dann überall verschickt worden waren, oder für die Touristen war das auch eine große Attraktion. Und die Jungen haben dann einen richtigen Handwerksberuf gelernt. Es waren sogar Buchdrucker in der Anstalt zu finden.
Haben Sie diese handwerklichen Fähigkeiten nicht auch an anderen Schulen erwerben können?
Nein, das konnte man nirgendswo anders finden. Man darf nicht vergessen, dass das Osmanische Reich im Bildungswesen sehr arm gewesen ist. Diese Schnellerschule war eines der größten Erziehungsanstalten im gesamten Orient. Die war so groß geworden, dass vor dem Ersten Weltkrieg die Fläche des syrischen Waisenhauses größer war als die der Altstadt von Jerusalem. Also eine richtige Vorstadt, der Schneller importierte die Erziehungsmethoden, die er aus der Schweiz und aus Württemberg kannte, also die Rettungsanstalten des 19. Jahrhunderts oder zum Beispiel die Zellerschen Anstalten bei Beugen, nicht weit von Basel, die hat er einfach nach Jerusalem rübergebracht.
Das ist dann mitunter auch ein bisschen kurios, weil das sind ja doch sehr europäische Techniken. Oder auch wenn Schulbücher aus Basel dort benutzt wurden. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Schulbücher über die Alpen oder über den Rhein erzählten. Richtig. Es muss ja auch ein bisschen merkwürdig gewesen sein.
Das war es auch. Also der Konflikt der Kulturen war natürlich auch da.
Gucken wir ein bisschen noch in die Gegenwart und in die Zukunft. Bis heute sind ja die Schnellerschulen ein Begriff.
Es ist so, dass während des Zweiten Weltkrieges die Anstalten des syrischen Waisenhauses von den Engländern beschlagnahmt wurden. Nach der Gründung des Staates Israel konnte man sich nicht eine deutsche Missionsanstalt in Israel sich vorstellen. Und dann haben die Enkeln Johann Ludwig Schnellers im Libanon und in Jordanien eine weitere Schule in Amman gegründet. Diese Schulen sind ganz, ganz wichtige Institutionen heutzutage, weil sie hauptsächlich Kindern aus sozial schwachen Familien unterstützen. Die Kinder sind aus verschiedenen Religionsgemeinschaften, Christen aus verschiedenen Nominationen, Muslime, Schiiten, Sunniten und so weiter, Drusen, die in die Schule gehen und können dann einen Beruf erlernen für ihr Lebensunterhalt.
Der Historiker Jakob Eisler über die Schnellerschulen im Nahen Osten. Eine Institution, die auf das Engagement der Basler Pilgermission St. Krishona im 19. Jahrhundert zurückgeht. Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch auf unserer Internetseite drs2.ch. Blickpunkt Religion. Die Kurznachrichten dieser Woche hat Lorenz Marti zusammengestellt.
Eine der wichtigsten Stimmen des gemäßigten Islam ist für immer verstummt. Der 82-jährige ägyptische Scheich Mohammed Said Tantawi ist am Mittwoch gestorben. Tantawi leitete das weltweit einflussreichste Islaminstitut, die Al-Azhar-Universität in Kairo. Mit seiner liberalen Haltung hat er öfters den Zorn radikaler Muslime auf sich gezogen. Scheich Tantawi war auch einer der wichtigsten Gesprächspartner im muslimisch-christlichen Dialog. Weder Dschihad noch Kreuzzug. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und Christen in Nigeria, welche am vergangenen Wochenende gegen 500 Todesopfer gefordert haben, haben nach der Einschätzung von Experten weniger religiöse als vielmehr politische und soziale Gründe. Gekämpft werde um Landrechte, die Besetzung der lokalen Behörden sowie den Zugang zu öffentlichen Geldern. Theater ums Theater. Der Einsiedler-Schriftsteller Thomas Hürlimann und der Regisseur Volker Hesse sind beim Einsiedler-Welttheater 2014 nicht mehr dabei. Während Hürlimann bereits nach der letzten Aufführung 2007 seinen Rückzug angekündigt hat, hat sich jetzt nach Gesprächen mit der Welttheatergesellschaft auch Volker Hesse zurückgezogen.
Diese Gespräche haben mir den Eindruck erweckt, dass der Vorstand der Welttheatergesellschaft sehr unter Druck des Klosters steht.
Die Welttheatergesellschaft bestreitet die angeblichen Druckversuche des Klosters. Tatsache ist, dass der Einsiedlerabt Martin Werlen die inhaltliche Ausrichtung des Welttheaters schon öffentlich kritisiert hat. Die Aufführung 2007 erschien ihm zu düster. Er wünscht sich ein Theater, das mehr Glaubenszuversicht verbreitet.
Steht einfach der Wunsch des Abtes im Raum, ich möchte ein Theater haben, das den Glauben stärkt, das die Gotteserfahrung auch zeigt, dass nicht kritisiert und nicht unangenehme Fragen stellt, sondern Antworten gibt. Und das kann weder Hürlimann schreiben, noch kann ich das inszenieren.
Zu wenig Skandale. Der Protestantismus kommt in den Schweizer Medien deutlich weniger zum Zuge als der Katholizismus und der Islam. Das zeigen zwei neue Studien. Allerdings wird über letztere oft Negatives berichtet, während die Reformierten vergleichsweise gut wegkommen. Für schlagzeilenträchtige Skandale geben sie offensichtlich wenig her.
Das war der Blickpunkt Religion.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.